Gesundheit bewegt uns. Der Podcast.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge beim Medikorea Podcast. Man hört ja doch so einiges in der medizinischen Behandlung. Der eine schwört auf das eine Verfahren, der andere auf ein anderes Wundermittel. Ein Arzt oder Therapeut verteufelt die eine Methode und der andere ist Verfechter davon. Und heute ist Niklas Heines bei mir, damit wir ein paar gängigen Fehlglauben in der Physiotherapie bzw. manuellen Therapie und Medizin einmal auf den Grund gehen können. Niklas, schön, dass du heute bei mir bist. Magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Hallo Anne. Schön, dass ich kommen durfte. Ich bin Niklas. Bin seit 6 Jahren Physiotherapeut bei der Medikorea, habe vorher die Ausbildung da gemacht plus ein Studium noch parallel. Momentan arbeite ich im Privatinstitut im Medsport an der Mühlbachaue, wo wir auch gerade diesen Podcast tatsächlich aufnehmen. Wir könnten eigentlich ins Grüne grad schauen, aber es ist alles dunkel. Parallel mache ich gerade auch noch mein Masterstudium in Osnabrück in muskuloskeletaler Therapie.
Muskuloskeletale Therapie klingt kompliziert. Magst du da ganz kurz noch 1-2 Worte zu sagen, was das genau beinhaltet?
Man kann im Prinzip sagen, es ist manuelle Therapie in dem Sinne. Wir gucken uns an, was ist wissenschaftlich, was gibt es für Erkenntnisse und wie können wir die in unseren therapeutischen Alltag mit einbauen.
Okay, und in deinem therapeutischen Alltag, welche Lügen begegnen dir denn da am meisten?
Naja, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet tatsächlich auf den Podcast und habe mal geschaut, was ist denn der Unterschied zwischen einem Mythos und einer Lüge. Mythos ist eine weit verbreitete, aber falscher Glaube oder eine Idee. Und eine Lüge wäre eine falsche Aussage, die aber bewusst gemacht wird, um jemanden täuschen soll. Wenn jemand also einen Gesundheitsmythos gebraucht, obwohl es Daten gibt, die ihn widerlegen, ist er nicht direkt ein Lügner, sondern weiß vielleicht nicht von diesen Daten. Wenn ein Anwender aber gleichzeitig einen Mythos nutzt und weiß, dass er falsch ist, wäre es dann eher wieder eine Lüge.
Okay, das heißt, wir würden jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ein Therapeut, Arzt oder Gesundheitsexperte seine Patienten nicht bewusst anlügt. Und dann bleiben wir jetzt erstmal bei dem Wort Mythos. Hast du denn da ein geläufiges Beispiel?
Also ein passendes Beispiel wäre wahrscheinlich die knackenden Gelenke, die wir wahrscheinlich alle irgendwie mal haben. Und da ist wichtig erstmal zu sagen, dass es keine Korrelation zwischen knackenden Gelenken und Schmerz gibt. Das bedeutet nicht, dass wenn ein Gelenk knacken sollte, dass man irgendwann da mal Schmerzen zu bekommt. Das Knacken kann zum Beispiel durch springende Sehnen über Knochenvorsprünge entstehen oder aber wenn sich innerhalb der Gelenkkapsel Gasansammlungen bilden, die sich dann quasi explosiv entladen. Wie beispielsweise, wenn man 2 Scheiben aufeinander legt und einen Tropfen Wasser dazwischen gibt und versucht, diese Scheiben auseinander zu ziehen, dann gibt es auch manchmal so ein Knacken oder so ein Ploppen. Ein passendes Beispiel ist dann vielleicht auch nochmal die knackende Hüfte, die man auch vielleicht schon mal hatte oder schon mal von gehört hat. Ist einfach, wenn der Hüftbeuger über einen bestimmten Knochenvorsprung drüber hüpft, weil er vielleicht eine vermehrte Spannung hat oder warum auch immer. Ein passendes Thema dazu wäre vielleicht auch das Einrenken oder wie wir in der Physiotherapie sagen, manipulieren. Beim Chiropraktiker heißt es in der Regel dann adjustieren. Es ist im Prinzip genau der gleiche Mechanismus wie bei den knackenden Gelenken, von denen ich gerade gesprochen habe. Bedeutet aber nicht immer direkt, beziehungsweise eigentlich nie, dass der Wirbel raus ist, wie man es im Volksmund dann tatsächlich mal bespricht. Der Wirbel in einer Wirbelsäule lässt sich nämlich zum Glück nicht einfach so leicht hin und her schieben. Sonst wäre unsere Wirbelsäule recht labil.
Okay, zum Thema Einrenken, da kenne ich auch so eine Horrorvision, dass die Gelenke ausleiern können, wenn man die zu oft einrenkt. Stimmt das?
Nicht direkt. Also wo man vielleicht aufpassen muss, ist bei instabilen Gelenken. Jetzt ist wieder die Frage, was ist instabil? Also wenn man wirklich das als Physiotherapeut das Gefühl hat, die Bewegung, die man da macht, ist sehr, 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 sehr locker und man kann ziemlich weit bewegen, sollte man vielleicht da nicht noch einrenken. Es ist aber nicht so, dass man sagt, es ist dadurch schädlich, dass man dadurch das Ganze noch provoziert oder tatsächlich eine Instabilität dadurch provozieren könnte. Und passend dazu ist vielleicht auch das ISG einzurenken, also das Iliosakralgelenk, also in dem Sinne, wo das Steißbein auf das Becken trifft, kann man sagen, ist auch ein Mythos quasi, dass das ISG eingerenkt werden muss, weil es verschoben ist oder das ganze Becken verschoben ist. Das ISG an sich hat allerdings nur eine minimale Bewegung und kann auch nicht ohne weiteres ausrenken. Dennoch kann das ISG schmerzhaft sein, weil die Kapsel sensibilisiert ist. Aber auch hier ist keiner von außen dazu in der Lage, die Wirbelsäule oder auch das ISG zu begradigen. Nochmals wäre auch sehr beängstigend, wenn jemand mit so einem verhältnismäßig leichten Druck den ganzen Körper aus der Bahn bringen kann. Ist aber auch nicht nötig, weil die wenigsten Wirbelsäulen tatsächlich komplett gerade sind.
Okay, also zum Thema Einrenken. Ist es jetzt gut oder schlecht oder beziehungsweise dieses Manipulieren, wie du eben sagtest, wann ist es hilfreich, wann lässt man es lieber?
Einrenken an sich kann sinnvoll sein, genauso beispielsweise wie eine manuelle Therapie, Intervention oder von mir aus auch eine Massage. Alles mit dem Ziel vielleicht, dass man Symptome modifiziert, um dann am Ende wieder aktiver ins Training einzusteigen. Wir sprechen in der Regel von kurzzeitigen Effekten. Nochmal zum Thema Knacken. Wenn ich jetzt mit meinen Fingern zum Beispiel knacke, dann kann ich in der Regel nach 20 Minuten wieder damit knacken. Gleiches ist es auch mit Manipulieren. Das heißt, ich habe einen kurzzeitigen Effekt, der vielleicht dazu führt, dass ich weniger Schmerzen habe und dementsprechend einfach besser trainieren kann und dann meine Probleme langfristig selber in den Griff zu bekommen.
Okay, und hast du noch ein anderes Beispiel für uns?
Ein anderes Beispiel wären vielleicht Auffälligkeiten im MRT oder beim Röntgen und dazugehörige Symptome bzw. auch Diagnosen. Grundsätzlich ist vielleicht festzuhalten, dass Auffälligkeiten im MRT erstmal keine Rückschlüsse auf eine Pathologie oder gar eine Diagnose liefern müssen. Andersherum gesagt, Menschen haben Auffälligkeiten im MRT, ohne dass sie Symptome haben. Beispiel dafür sind Bandscheibenvorfälle oder eine Höhenminderung der Bandscheiben, Arthrosen im Bereich der Knie oder Hüfte oder auch Schulterimpingement oder generell Auffälligkeiten im Schulterbereich. Ein negativer Befund im MRT kann zusätzlich nämlich auch noch die Prognose verschlechtern. Beispielsweise bei Rückenschmerzpatienten, die in Anführungsstrichen zu früh ins MRT geschickt werden, ohne einen triftigen Grund, kann das dazu führen, dass die Patienten einfach mehr Schmerzen bekommen.
Da gibt es auch tatsächlich Studien aus der Psychologie, dass es Effekte gibt bei Depressionen und Rückenschmerz. Also, dass die Rückenschmerzen durch einen negativen affektiven Zustand verstärkt werden können. Also durch depressive Verstimmungen, Traurigkeit, Frustration, die Rückenschmerzen tatsächlich stärker erlebt werden. Und die Symptome also nicht nur auf die Physiologie zurückzuführen sind. Meinst du sowas damit?
Ganz genau sowas. Also man soll gerade bei chronischen Erkrankungen, beispielsweise bei Rückenschmerzpatienten, nicht nur auf die strukturellen Auffälligkeiten schauen, also wie kann er bewegen, was ist vielleicht auffällig im MRT, sondern eben auch Kontextfaktoren wie psychologische Faktoren, die eben das Problem länger anhalten lassen können oder aber auch dafür sorgen, dass die Schmerzen nicht weggehen. Haben vielleicht auch die ein oder anderen Zuhörerinnen schon mal erlebt, wenn man mit akuten Rückenschmerzen zum Arzt geht und kein MRT oder gar ein Röntgenbild bekommt, ist es gar nicht so schlimm vom Arzt, sondern eher sogar positiv, weil das dazu führen kann, dass sich dieser Schmerz eben chronifiziert. Die meisten Rückenschmerzen sind in der Regel nach 6 Wochen, lösen sie sich von alleine und man braucht kein MRT machen, was wieder dazu führen kann, dass das Ganze langanhaltender ist. Lediglich Schmerzmittel und abwarten, beziehungsweise wenn man dann beim Physiotherapeuten ist, weil die Ärzte meistens nicht die Zeit dazu haben, dass man dann eben vernünftig darüber aufklärt, was kann passieren, wann wird es sich wahrscheinlich wieder alles entspannen, wie ist die Prognose, dass man dann ein bisschen, ich sag mal, Wind aus den Segeln nehmen kann.
Okay, verstehe. Das heißt, nicht direkt erwarten, dass man einen MRT-Termin bekommt, wenn man mit Rückenschmerzen zum Arzt geht, sondern erstmal die konservative Behandlung bevorzugen.
Genau, es ist nicht unbedingt eine Gemeinheit des Arztes, dass er sich nicht für das Problem interessiert, sondern dass es einfach nicht zu diesem Zeitpunkt indiziert ist und vielleicht sogar die Prognose verschlechtern könnte.
Okay, jetzt kommt mir aber noch ein ganz anderes Thema in den Kopf. Weg vom Thema Krankheit hin zum Thema Dehnen. Das ist ja auch ein Thema, wo es ganz unterschiedliche Meinungen zu gibt. Also im Sport, die eine Sportart macht es auf jeden Fall immer, die andere Sportart nicht. Der eine Therapeut sagt, Dehnen jeden Tag ist ganz wichtig. Der andere Therapeut sagt, brauchst du gar nicht. Wie sieht's denn da aus? Gibt's da einen aktuellen Stand?
Also das Dehnen ist tatsächlich ein kontroverses Thema, was sich ständig irgendwie ändert und wir eigentlich bis heute noch gar nicht so genau wissen, woran liegt es überhaupt. Also was passiert überhaupt beim Dehnen? Was man heutzutage festhalten kann, ist, dass Dehnen dazu dient, die Beweglichkeit zu erhöhen oder auch zu erhalten. Ist aber nicht zwingend notwendig. Krafttraining bzw. ein Ausdauertraining kann das Ganze ebenfalls voranbringen. Die Theorie hinter dem Dehnen, wie gerade eben schon gesagt, ist noch nicht zu 100% geklärt. Man geht im Moment von der sensorischen Theorie aus, nämlich dass die Dehntoleranz auf neurophysiologischer Ebene abnimmt. Das heißt im Prinzip, der Schmerz, den ich beim Dehnen habe, sinkt einfach, weil sich der Muskel oder beziehungsweise die Nervenstrukturen daran gewöhnt haben und ich deswegen etwas weiterkomme. Was im Moment noch etwas diskutiert wird, ist, dass die Muskeln und Sehneinheiten sich tatsächlich dabei verlängern. Das Ganze wird aber wahrscheinlich eher bei einer längeren Dehndauer erst zu erreichen sein. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass es keine direkte Reihenfolge der Dehntechnik bezüglich einer Effektivität gibt, also ob jetzt statisch oder dynamisch. Und was vielleicht für die einen oder anderen noch interessant sein könnte, Dehnen hilft nicht nachweislich beim Muskelkater. Es gibt Leistungseinbußen nach längeren Muskeldehnungen, die länger als 60 Sekunden sind, die aber dann auch innerhalb von 30 Sekunden diese Leistungseinbußen wieder verschwunden sind. Das Stretching an sich kann sich positiv auf akute Muskelverletzungen auswirken, was vielleicht auch ein bisschen verwirrend ist. Wenn ich mir beispielsweise etwas zerre, ist es nicht direkt falsch, eine gewisse Dehnung darauf zu geben. Was nachgewiesen ist, dass kardiovaskuläre Effekte beim Dehnen bzw. beim regelmäßigen Dehnen auftreten, bedeutet, dass die Durchblutung gesteigert wird.
Okay, jetzt nochmal eine Frage zum Muskelkater. Dehnen hilft nicht beim Muskelkater, heißt es, nach dem Sport dehnen hilft nicht, Muskelkater vorzubeugen? Oder wenn ich Muskelkater habe, kann ich es durch Dehnen nicht verbessern?
Oder beides? Sowohl als auch tatsächlich.
Okay.
Also das Beste gegen Muskelkater ist tatsächlich ein ganz lockeres Ausdauertraining, beispielsweise auf dem Fahrradergometer, einfach ein bisschen Bewegung nochmal. Tatsächlich ist es aber beim Dehnen, je nachdem wie intensiv man das macht, ist es ja auch ein lockeres Training, was auch so daraufhin wieder mit dem Muskelkater helfen kann.
Okay, also gezielt Muskelkater wegdehnen geht nicht, aber...
Geht leider nicht, nee, es tut mir leid.
Gut zu wissen, habe ich schon öfter probiert.
Gerade bei Patienten merkt man, finde ich, immer mehr, dass der Stellenwert des Dehnens recht hoch angesiedelt ist. Liegt vielleicht auch an, in Anführungsstrichen, Kollegen im Gesundheitswesen, nämlich Liebschau und Pracht, die dem Dehnen einen riesigen Stellenwert in ihrem Konzept geben. Wenn ich Liebschau und Pracht sage, stellt sich wahrscheinlich bei meinem Physiokollegen schon, stellen sich die Nackenhaare auf, weil eben vieles, was die zwei Menschen da erzählen, hauptsächlich Schwachsinn ist. Also beispielsweise gehen Liebschau und Pracht davon aus, dass man in bestimmten Schlafpositionen seine Muskulatur so verkürzt, dass man dauerhafte Schäden davon bekommt. Beispielsweise, wenn man sich auf der Seite liegend die Beine ranzieht, dass dadurch der Hüftbeuger verkürzt, sich dementsprechend das Becken nach vorne bewegt und man dadurch Rückenschmerzen bekommt. Das ist natürlich nicht richtig. Wenn das so schnell gehen würde, dann hätten wir wahrscheinlich alle riesige Probleme. Ich hatte zum Beispiel zuletzt auch noch ein Video von Liebschau und Pracht gesehen, wo dann tatsächlich beim Joggen gesagt wurde, man sollte doch bitte darauf achten, dass man die Knie beim Joggen komplett durchdrückt, weil sonst die Sehnen sich verkürzen, wobei es ja ein ganz normaler physiologischer Bewegungsablauf ist. Also was Liebschau und Pracht tatsächlich sehr gut können, ist mit in Form von Nocebo-Kommunikation, also Kommunikation, die dazu führt, dass sich Gedanken oder sogar Verhaltensweise verändern, die Leute zu verunsichern und letztendlich eine negative Prognose dahingehend entstehen lassen.
Du hast gerade den Begriff Nocebo-Kommunikation reingeworfen. Ist das quasi sowas wie ein Placebo mit negativen Auswirkungen? Also Placebo ist ja eine Behandlung, eine scheinbare Wirkstoffbehandlung, die die Beschwerden lindert. Also durch eine Zuckertablette haben die Patienten das Gefühl, eine Behandlung erhalten zu haben. Dementsprechend verhalten sie sich anders, haben eine positive Erwartung und es geht ihnen besser. Ist Nocebo dann das Gegenteil? Habe ich das richtig verstanden?
Genauso, aber nicht über eine Tablette ohne Wirkstoff, sondern tatsächlich einfach über die Kommunikation, die eben zu Ängsten führt und gleichzeitig beispielsweise, dass man sich eben nicht mehr so entspannt bewegt, wie man es vorher gemacht hat, durch negative Suggestionen wie Sie sind Risikopatient oder wir versuchen mal diese Behandlung, können im Patienten eben negative Erwartungen ausgelöst werden, die das Verhalten dann negativ beeinflussen können.
Okay, und Diebscher und Bracht machen das quasi über die und die Schlafposition tut ihnen nicht gut. Und Patienten versuchen das dann krampfhaft zu vermeiden.
Genau, also was man sagen muss bei den Videos von Liebscher und Bracht, die bekommen die Leute dazu, dass die sich bewegen, was auf jeden Fall gut ist. Nur die Kommunikation, die die verwenden, ist vielleicht nicht so die ganz optimale. Man müsste vielleicht, wenn wir nochmal zum Thema Mythos und Lügen zurückgehen, wenn sie tatsächlich nicht davon im Kenntnis sind, dass es Quatsch ist, dass sie erzählen, dann ist es ein Mythos. Wenn sie aber wohlwissend das Ganze verbreiten, ist es wohl eher eine Gesundheitslüge. Aber das müsste man die Kollegen wahrscheinlich selber fragen.
Okay, dann bleiben wir wohl erstmal beim Begriff Mythos, der da verbreitet wird. Und dann frage ich dich jetzt noch einmal zusammenfassend, für welchen Zweck ist also dann den sinnvoll? Wann lässt man es lieber? Wie würdest du das Ganze einmal kurz und knapp zusammenfassen?
Also ich persönlich finde den sinnvoll. Es tut mir auch gut. Ich versuche es auch jeden Morgen zu machen. Nur bis dato muss man einfach sich im Klaren darüber sein, dass man noch nicht weiß, was tatsächlich physiologisch dahinter passiert und welche Technik in Anführungsstrichen die beste ist. Es wirkt durch Blutung steigern und sollte nicht zu lange gedehnt werden vor sportlicher Belastung, weil es eben zu Leistungseinbußen kommen kann. Sportliche Belastung in dem Sinne, wenn man mit Stop-and-Go-Elementen arbeitet, wie beispielsweise beim Fußball oder Basketball, vor dem normalen Joggen, muss man wahrscheinlich auch nicht so sehr darauf achten.
Okay. Und jetzt zum nächsten Thema, gute Haltung. Gerade Rücken, Schultern zurück, Brust raus. Also ich denke mal, du weißt, was ich meine. Was sagst du zu diesem Thema gute, gesunde Haltung?
Ähnliches wie beispielsweise beim MRT und Röntgen. Schlechte, also in Anführungsstrichen auch wieder schlechte Haltung, ist nicht direkt assoziiert mit Schmerzen. Es gibt eine relativ neue Studie, wo der Risikofaktor Nackenschmerz bei Jugendlichen untersucht wurde, abhängig von der Haltung. Dazu wurden um die 700 Probanden in 4 Haltungskategorien eingeteilt, von sehr aufrecht bis sehr zusammengesackt. Die Probanden in der aufrechten Haltung hatten am Ende dieser Untersuchung mehr Schmerzen als andere. Also es ist eine Untersuchung, die über viele, viele Monate ging. Dazu ist dann die Frage, gibt es eine schlechte Sitzhaltung? Wahrscheinlich eher nicht, sondern es kommt eher auf die Dynamik an. Also die beste Sitzhaltung ist deine nächste Sitzhaltung. Bedeutet, wenn du an 30 Minuten oder 20 Minuten in einer Position sitzt, solltest du die Sitzposition einfach mal ändern. Heißt, du darfst auch gerade wie eine Ballerina sitzen, solltest du nur nicht vielleicht 8 Stunden machen. Du darfst aber auch mal zusammengesackt sitzen auf deinem Stuhl, solltest du aber auch keine 8 Stunden machen, sondern eher Bewegung mit reinbringen, zwischendurch mal aufstehen, vielleicht die eine oder andere Übung noch zusätzlich machen.
Genau diese Erfahrung habe ich nämlich jetzt persönlich auch gemacht, dass ich immer versucht habe, mich gerade zu halten und jetzt quasi gesagt bekomme, dass das gar nicht unbedingt gut gewesen ist, dass ich permanent versuche, einen geraden Rücken zu haben oder auch übers Tanzen das einfach gewohnt bin und jetzt eher eine Unbeweglichkeit in der Brustwirbelsäule habe. Das ist natürlich dann ein bisschen frustrierend, wenn man immer versucht, einen geraden Rücken zu haben. Und was mir dabei aufgefallen ist, nochmal zurückzukommen zum Thema Kommunikation, dass mich auch Verhaltensverbote eher verunsichert haben, dazu geführt haben, dass ich Aktivität eher vermieden habe. Das ist auch was ich bei Patienten in der Reha feststellen kann, also Patienten mit einer chronischen Erkrankung, dass die Aktivität häufig vermeiden, weil sie einfach verunsichert sind und nicht wissen, was kann ich oder darf ich eigentlich mit meiner Erkrankung. Hast du in Bezug auf chronische Erkrankung vielleicht auch ein Beispiel für uns?
Ja, habe ich. Grundsätzlich kann man vielleicht erstmal sagen, Aktivitäten vermeiden, die man gerne machen möchte, nur weil jemand sagt, sollte man nicht machen, warum auch immer, ist nie die beste Alternative. Genauso, dass man dadurch sich eben abkapselt und nicht mehr vor die Tür geht beispielsweise. Klassiker ist eben auch das Thema Arthrose und die Aussage, ich kann an meiner Arthrose nichts mehr machen. Es ist nachgewiesen so, dass Bewegung und Krafttraining einen nachweislich positiven Effekt auf die Schmerzen, Beweglichkeit und natürlich auch die Lebensqualität der Arthrose-Patienten hat. Nochmal zum Thema Röntgen und MRT, was wir eben besprochen haben. Nur weil ich im Röntgen oder im MRT eine diagnostizierte Arthrose habe, heißt es nicht einerseits, dass ich Schmerzen bekommen muss und andererseits, dass ich, wenn ich Schmerzen habe, diese nicht mehr in den Griff bekomme. Man muss es im Gesamtkontext das Ganze betrachten. Gleichzeitig auch, wenn wir über das Thema Gelenkersatz OPs sprechen, sollte man nicht nur aufgrund eines Bildes ein neues Gelenk in den Patienten einbauen, sondern es sind viele Faktoren, die dazu ausschlaggebend sind. Das Wichtigste für den Patienten selbst ist natürlich die Lebensqualität. Also wie weit bin ich in meiner Lebensqualität durch die Schmerzen beispielsweise eingeschränkt und möchte dann eben diese Lebensqualität wieder steigern. Wie gesagt, man kann das Ganze mit Krafttraining und Bewegung in den meisten Fällen gut in den Griff kriegen. Voraussetzung dafür ist immer Geduld und Disziplin des Patienten. Also Kräftigung der gelenkumgreifenden Muskulatur und ein moderates Ausdauertraining kann eine OP verzögern oder sogar verhindern. Also was kann man abschließend da vielleicht nochmal zu festhalten? Man hat so oder so nichts zu verlieren. Sollte der konservative Ansatz ohne OP nicht funktionieren oder den gewünschten Erfolg bringen, so sorgt es trotzdem dafür, dass die Patienten nach der OP schneller auf die Beine kommen. Also eine quasi Rehabilitation vor der OP.
Also würdest du sagen, dass es vor einer OP generell sinnvoll ist, erstmal konservativ zu behandeln oder nochmal Physiotherapie zu machen, um Muskulatur aufzubauen und sich ein bisschen fit zu machen?
Definitiv. Also wie gesagt, man kann versuchen, den konservativen Ansatz, kann man versuchen, ob man damit zum Erfolg kommt. Und wenn nicht, hat man nichts dadurch verloren, dass man Muskulatur auch schon aufgebaut hat, die einem hilft, am Ende schneller wieder fit zu werden. Und in unserem Nachbarland in Holland ist sowas tatsächlich standardmäßig schon vertreten. Könnte man sich vielleicht auch ein Beispiel annehmen.
Okay. Jetzt, wo ich dich ja aber einmal sitzen habe, muss ich dich noch was zum Thema Kühlen fragen. Wenn man zum Beispiel mal umknickt, das passiert mir zum Beispiel hin und wieder mal beim Tanzen, macht es dann Sinn, das zu kühlen, so einen akuten Schmerz? Ich frage mich dann manchmal, bringt das jetzt überhaupt was? Oder vielleicht spüre ich den Schmerz dann erstmal nicht mehr und belaste den Fuß dann aber vielleicht zu doll danach? Was ist da sinnvoll? Macht Kühlen Sinn?
Kühlen macht grundsätzlich Sinn, aber nicht, um beispielsweise die Schwellung zu reduzieren. Das vermag das Kühlen nicht, wollen wir auch gar nicht unbedingt, kann ich gleich noch was zu erzählen. Aber was wir mit dem Kühlen erstmal machen möchten, ist die Schmerzen zu senken. Deswegen sieht man auch bei den ein oder anderen Fußballspielen, dass die Fußballer schnell ein bisschen Eispray auf den Fuß bekommen, damit die am liebsten schnell wieder vorn beitreten können. Zum Thema Schwellung nochmal, hat warum auch immer ein negatives Image, Schwellung und zusätzlich noch die Entzündung. Beides ist aber bei jeder Verletzung bzw. jeder Heilung, brauchen wir das Ganze. Schwellung bedeutet erstmal eine erhöhte Stoffwechselaktivität, dass beispielsweise spezifische Immunzellen an den Unfallort gelangen und ebenfalls weitere Stoffe, die die Heilung vorantreiben. Ohne Entzündung ist somit also keine Heilung möglich. Eine Entzündung ist beispielsweise auch schon, wenn man sich in den Finger schneidet, hat man direkt eine Entzündung, die aber auch absolut physiologisch ist. Eine übermäßige Entzündung wollen wir dagegen nicht haben, die lässt sich aber auch nicht unbedingt mit Eis wieder in den Griff kriegen. Also was sollte man machen am Ende des Tages? Wenn Eis gegen die Schmerzen hilft, kann man das kurzzeitig anwenden, nicht länger als 10 Minuten, weil sonst eben diese Entzündungsprozess wieder etwas unterdrückt wird und man reaktiv sogar noch eine erhöhte Entzündung hat, weil sich die Blutgefäße reaktiv sehr weit stellen. Falls es aber nicht der Fall sein sollte, dass es bei den Schmerzen hilft, kann man in der Regel auch darauf verzichten.
Okay, da werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal dran denken. Das waren jetzt alles Beispiele von Irrglauben, die so kursieren. Und da sieht man mal, wie wichtig es ist, sich mit Fachleuten auszutauschen und vor allem mit Fachleuten, denen man auch vertraut, ne? Also einfach zu erfragen, ob die Überzeugung oder die Meinung, die man da gerade hat, auch wirklich der Realität entspricht, oder?
Auf jeden Fall. Allerdings ist das, was ich heute so erzählt habe, nur der momentane wissenschaftliche Stand zu den Themen. Vielleicht sieht es in 10 Jahren wieder ganz anders aus, dass die heutigen Wahrheiten in Anführungsstrichen vielleicht die zukünftigen Mythen werden. Und man sollte, gerade wenn man im Gesundheitswesen arbeitet, immer versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, damit so etwas nicht mehr passiert.
Also da kann man eigentlich nur sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, ne? Also versuchen, sich immer möglichst weiterzubilden, genau, auf dem neuesten Stand zu bleiben und dann eben das zu vertreten, was aktuell der Wissenschaft auch entspricht.
Genau, nicht alles glauben, was im Internet steht.
Genau, also das war schon ein kleiner Appell, aber hast du noch abschließende Worte oder eine Botschaft für die Zuhörer und Zuhörerinnen, bevor wir diese Folge jetzt beenden?
Ja, ganz viele Botschaften. Vielleicht noch eine kleine. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und glaubt nicht immer alles, das, was im Internet steht, was ich gerade schon erzählt habe. Die ganzen Horrorgeschichten, die da kursieren, versucht immer, die Sachen selbst zu hinterfragen, gerade auch als Therapeut in der Ausbildung oder im Studium. Versucht auch hier eure Anleiter zu hinterfragen oder das, was euch in der Schule vielleicht gelehrt wird. Und auch später in eurer Karriere versucht, Sachen zu hinterfragen. Natürlich immer begründet hinterfragen und nicht nur, um den Gegenüber zu ärgern.
Genau, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden.
Ich danke dir für die Einladung nochmal.
Wie immer versuchen wir, alles, was wir heute erzählt haben, unter der Folge zu verlinken.
Informationsmaterial.
Also auf jeden Fall Quellen zum Weiterlesen für euch, wenn euch das ein oder andere Thema interessiert. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich sage bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.